Auch er gewann andere zwei. Der aber, das eine empfangen hatte, ging hin, grub in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr, jener Knecht, und hält Rechnung mit ihnen. Und es trat herzu, 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 5 Talente habe ich zu denselben gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, Wohl, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 2 Talente habe ich zu denselben gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, Wohl, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch hinzu, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du mein Geld den Wechseln gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt nun das Talent von ihm und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden. Und er wird Überfluss haben. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird der selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Nee.
Ich denke, es ist einer der bekannteren Bibeltexte. Neues Testament lesen wir gerne und Gleichnisse sind nicht immer einfach zu verstehen, aber sie sind zumindest meistens recht beliebt. Und von daher denke ich, dass die meisten von uns diesen Text mehr als einmal gelesen und vielleicht auch für sich durchdacht haben. Nichtsdestotrotz könnte es ja auch sein, dass jemand noch nicht mit dem Text konfrontiert war. Von daher, wie geht man mit Bibeltexten um? Das erste ist, wenn man sowas liest, man liest ihn erstmal komplett. Dann fragt man sich, gibt es irgendwelche Wörter, irgendwelche Aussagen, die sprachlich nicht verständlich sind. Und dann gucke ich mir diesen Text an und sage mir, mir ist eigentlich nur eine vielleicht kompliziertere Sache aufgefallen, nämlich das Wort Talente. Der eine bekommt 5 Talente, der andere bekommt 2 Talente, der andere bekommt 1 Talent. Hätte diese Predigt vor 200 Jahren stattgefunden, hätten wir keine Mikrofone gehabt. Und dann hätte man von Zentnern gesprochen, 5 Zentner, 2 Zentner, 1 Zentner. Das Wort Talent, wie es im Bibeltext gemeint ist, beschreibt eine Maßeinheit. Eigentlich eine Maßeinheit für ein Gewicht. Aber weil Gold und Silber auch in diesem Maßeinheit gemessen wurden, 1 Talent Gold hatte damit auch einen bestimmten Wert. Also Talent ist eine Maßeinheit für Gewicht, gleichzeitig aber auch sowas wie eine Währungseinheit. Es ist mühselig, ermitteln zu wollen, von wie viel Geld hier die Rede ist. 5 plus 2 plus 1 sind 8 Talente. Was ist das heute? Inflation hochgerechnet in Euro ist völlig unwichtig. Schon 1 Talent war richtig viel Knete. Richtig viel Geld. Und es geht nicht darum, ob es nun 3,8 Milliarden Euro waren oder 7,2 Billionen italienische Lira. Maßgeblich ist, der Herr hat seine ganze Habe an seine 3 Knechte übergeben. Dem einen hat er 5, dem anderen 2, dem anderen 1 Anteil davon gegeben. Wichtig ist, und das erkläre ich es an der Stelle, dass wir nicht zu schnell das Wort Talent mit Fähigkeit übersetzen. Oder mit Fertigkeiten und Kenntnisse, wie es in der Ausbildungsordnung heißt. Ja, das Gleichnis wird nachher dahin kommen, aber wenn wir einfach immer das Wort Talent lesen und schon in unserem Kopf daraus Fertigkeit und Kenntnisse machen, dann findet eine Engstellung statt. Weil es geht nicht nur um Fertigkeiten und Kenntnisse, es geht um mehr. Von daher, vielleicht können wir einfach mal sagen, das ist etwas, was der Herr seinen Knechten gegeben hat, damit sie damit wirtschaften sollen. Denn es ist ganz klar, es geht hier in Vers 18, wenn ihr nachguckt, um Geld. Da geht es nicht um Fertigkeiten und Kenntnisse und Fähigkeiten, es geht faktisch um Geld. Dass die Auslegung des Gleichnisses dann Richtung Fertigkeiten und Kenntnisse geht, dazu kommen wir noch. Ansonsten ist sprachlich nicht viel Besonderes zu sagen. Ich möchte nur für die, die ein bisschen genauer gerne lesen, darauf hinweisen, dass es in den meisten Übersetzungen heißt, dass dieser Mann außer Landes reiste oder er reiste in ein fernes Land, je nach der Bibelübersetzung. Das steht nicht ganz genau so im Griechischen drin. Deswegen, ich glaube, die Schlachter oder eine der Übersetzungen schreibt nur, er verreiste. Da steht nichts vom Ausland. Aber das Wort meint im Griechischen von zu Hause wegreisen, von der Heimat wegreisen. Es geht also nicht darum, ich gehe mal kurz zum Aldi einkaufen, sondern mit dieser Aussage, dass er außer Landes reiste oder dass er wegreiste, ist ganz klar, er wird für längere Zeit abwesend sein. Erste Aussage. Und zweitens, wir wissen nicht, wann der Herr wiederkommt. Oder die drei Knechte wussten nicht, wann er wiederkommen wird. Das ist, denke ich, ganz wichtig für das Verständnis des Ganzen. Und das ist auch der Tenor der vorangegangenen Gleichnisse. Bibelleser, die nicht nur Bibeltexte hier und da picken, wie man das bei Kalendern manchmal macht, mal kommt der Text, mal der Text, sondern manche, die gerne fortlesen, lesen, wissen, dass Matthäus seine Predigten oder die Texte auch angeordnet hat. Und wir sind hier in dem Abschnitt der Endzeitreden, beginnt in Matthäus 24. Und gerade der Abschnitt, in dem wir uns jetzt befinden, die Predigten davor oder die Gleichnisse davor, da geht es um die Endzeit. Es wird eine Zeit sein, wo der Herr wiederkommt. Und es geht um die Frage des Timings. Wann wird er denn wiederkehren? Und ganz klar ist die Aussage, es ist nicht an uns Menschen zu wissen, wann der Herr wiederkommen wird. Deswegen seid wachsam, deswegen passt auf. Und da gibt's dann die Gleichnisse, wenn ihr in eure Bibel guckt, die davor stehen. Die behandeln genau dieses, mit welcher Haltung warten wir auf die Rückkehr des Herrn? Dass er wiederkommt, ist klar, wir wissen nicht wann. Mit welcher Haltung sollten wir unterwegs sein? Und deswegen ein Vers vor dem, was Stefan vorgelesen hat. Er hat ja in 14 begonnen. In Matthäus 25, 13 heißt es, so wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Das heißt, wir hören hier Warnungen, Hinweise, Empfehlungen. Ich weiß nicht, was heute political correct ist, aber für mich sind es Weisungen eigentlich des Herrn an uns Christen, wie wir die Wiederkunft des Herrn zu erwarten haben. Mit welcher Haltung warten wir auf seine Wiederkehr? Ich habe gesagt, wenn man einen Text zum ersten Mal anguckt, was macht man? Man klärt die Fragen, man klärt ein bisschen den Kontext und jetzt auch nochmal die Struktur. Was ich sehr interessant fand und ich halte es auch für bedeutsam ist, dass wenn man diesen Text strukturieren möchte, dass der erste Vers und genau ein Vers den Auftrag beschreibt. Der Jesus verwendet genau einen Vers, um zu beschreiben, was der Auftrag ist. Dann werden drei Verse verwendet, die beschreiben, wie die drei Leute damit umgehen. Aber der längste Teil, nämlich 12 Verse, beschreibt, dass diese Knechte Rechenschaft ablegen müssen darüber, wie sie umgegangen sind mit dem ihm anvertrauten. Ein Vers Auftrag, drei Verse, wie haben sie es gemacht und 12 Verse recht die Rechenschaft, die abgelegt werden muss. Und das gibt für mich einen Schwerpunkt, dass ich sage, wow, offensichtlich geht es hier um das Thema Rechenschaft. Der Herr wird wiederkommen und er wird Rechenschaft von seinen Knechten verlangen. Ich werde in dieser Predigt nicht genauer auf das Thema eingehen, ob alle drei Knechte Christen sind oder ob nur die ersten beiden Knechte Christen sind. Die Knechte kriegen übrigens von mir drei Namen. Der eine heißt Fünfer, der andere heißt Zweier und der andere heißt Einer. Ich denke, es ist dann jedem klar. Also wenn ich Paul, Mary und Luise gesagt hätte, dann würde er immer überlegen, wer ist jetzt wer. Und dann hat man auch ein Problem. Dann sitzt plötzlich Luise im Raum und sagt, ich kriege immer hier die böse Karte. Also der Fünfer, der Dreier, das sind definitiv Christen. Das ist unstrittig. Beim Einer sind sich die Ausleger nicht ganz sicher. Ich würde es aber für heute nicht für erheblich halten. Aber man könnte darüber sprechen. Was soll dieses Gleichnis? Der Herr Jesus belehrt seine Jünger und über sie uns in diesem Gleichnis über bestimmte Punkte, auf die er achten wird. Er erzählt zwar ein Gleichnis von einem Herrn und von drei Knechten, aber das macht er nicht aus Langeweile, sondern er will ja anhand dieses Gleichnisses seinen eigenen Umgang mit seinen Knechten beschreiben. Das heißt, wir lesen das Gleichnis und lernen, wie er mit uns umgehen wird. Wir lernen, auf welche Punkte er achten wird. Und offensichtlich belehrt er uns, weil unsere Art, mit Dingen umzugehen, vielleicht nicht immer dieselbe ist wie bei ihm. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Wörter, die er verwendet, nicht nur als Füllstoff einer netten Gute-Nacht-Geschichte verstehen, sondern genau hingucken. Und deswegen kommen wir jetzt zum Hauptteil die ich Beobachtungen genannt habe. Ich werde nicht alles nennen, das Offensichtliche werdet ihr selbst rausgefunden haben und vielleicht sind noch 2, 3 neue Beobachtungen dabei. Wenn ich auf den Fünfer und den Zweier achte, die beiden, dann fällt mir eine Sache als erstes auf, nämlich, dass sie sofort handeln, dass sie ohne Verzögerung handeln, dass sie sich gleich richtig reinknien. Schaut auf Vers 16. In Elberfelderianisch fängt dieser Vers an mit sogleich. Aber ging der, welche die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. Elberfelder sagt sogleich. Neue Evangelistische, hatte Thilo, glaube ich, vorhin vorgelesen, Neue Genfer sagt sofort. Bei Schlachter steht das Wort nicht in dem Vers. Für die, die eine Schlachter haben, aber bei euch steht es im Vers dahin, davor. Das liegt daran, dass das griechische Wort sogleich, sofort, genau zwischen den beiden Versen steht. Und jetzt ist die Frage, gehört das Wort zum Vers 15 oder zum Vers 16? Beides kann der, also das originale Griechische ist einfach hintereinander weggeschrieben. Da gibt es keine Punkte, keine Semikolon, kein Doppelpunkt, keine Anführungsstriche und es gibt auch keine Versnummern. Das ist alles erst später hinzugefügt worden. Das heißt, Matthäus hat geschrieben und das Wort sogleich steht genau zwischen diesen beiden Versen. Und der eine Übersetzer, ich sag mal die Schlachterianer, der zieht es noch in den Vers davor und der andere packt es in den Vers danach. Beides ist legitim. Und wir sind hier nicht in der Textkritikstunde, wo wir das jetzt genauer betrachten, aber ich persönlich halte es gar nicht für so richtig schlau, das Wort in den vorigen Satz zu packen, denn da gibt es für mich keine große Lehrbotschaft. Und da reiste sofort außer Landes. Er gab seinen Auftrag ab und reiste sofort los. Dachte ich, wo ist da der Punkt? Aber er gibt seinen Auftrag, der Herr, und sofort ging der mit den 5 los. Da ergibt das Wort sofort für mich eine Botschaft. Ich kann es nicht beweisen, aber für mich scheint das der Punkt zu sein. Dieser gute und treue Knecht wird deswegen als gut und treu bezeichnet, weil er unverzüglich handelt. Sofort, sogleich. Und der Zweier, genau das Gleiche. Sind zwei gewesen, oder? Diese Zeit, weil bei mir im Skript steht, der Dreier macht es laut Vers 17 ebenso. Also, mein Skript ist hier falsch. Es ist der Zweier. Also, der Zweier laut Vers 17 macht es auch sofort. Denn bei mir in Elberfeld steht ebenso aber auch der, der die 2 Talente empfangen hat. Was also diese beiden guten und treuen Knechte vereint, ist ihre Beflissenheit. Im Umgang mit dem Auftrag, im Umgang mit dem Anvertrauten. Sie wissen, dass ihr Herr auf längere Zeit und auf unabsehbare Zeit unterwegs sein wird. Sie hätten sich alle locker erstmal ein Päuschen gönnen können. Müssen wir erstmal drüber nachdenken, was der Chef wollte von uns. Aber nein, in diesem Gleichnis, wo der Herr Jesus jedes Wort ausdrücklich wählt, machen sie es sofort, unverzüglich, knien sich rein. Sie sind nicht lässig, sie kümmern sich um das Anvertraute ohne Verzug. Fand ich eine interessante Beobachtung. 2. Beobachtung. Und das ist, denke ich, den meisten offensichtlich, aber ich will es noch ein bisschen auswälzen. Beide bekommen das gleiche Lob. Der Fünfer und der Zweier bekommen beide wortwörtlich das gleiche Lob. Das Spannende ist, der Fünfer hatte 5 Talente dazu gewonnen. Der Zweier hatte nur 2 Talente dazu gewonnen. Das heißt, der Zweier hat 40% des Ergebnisbeitrages geleistet wie der andere. Das war jetzt ein bisschen betriebswirtschaftlich ausgedrückt. Aber als Chef, wenn du 2 Mitarbeiter hast und der eine bringt dir 5 Einheiten von irgendwas und der andere nur 2 Einheiten, würdest du sagen, ey, 5er, gute Leistung, super. 2er, nicht schlecht. Ist noch Luft nach oben, aber nicht schlecht. Der eine leistet noch nicht mal die Hälfte von dem anderen. Aber wenn ihr die Verse 21 und 23 nebeneinander legt, kann man ja mit dem Schielen der Augen probieren. Ihr werdet feststellen, wenn ihr eine textnahe Bibelübersetzung habt, exakt bis in das letzte Buchstäblein hinein beide bekommen genau das gleiche Lob. Und das ist wichtig. Ich denke, dass der Herr dieses Thema Rechenschaft und seinen Umgang mit der Rechenschaft an der Stelle uns verdeutlicht. Er sagt uns etwas sehr Wichtiges. An dem Punkt werde ich jetzt richtig lange auswälzen. Und ich habe jetzt schon Angst vor der Uhrzeit. Mein Timer sagt, ich habe noch 26 Minuten. Der Herr Jetzt werde ich ein bisschen mathematisch. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin, so am Sonntag. Der Herr belohnt offensichtlich nicht den Ertrag in absoluten Zahlen. 5, 2 sind absolute Zahlen. Sondern er belohnt etwas anderes. Warum? Weil der Zweier ja nicht das gleiche Startkapital hatte. Der Zweier hat auch sein Kapital verdoppelt. Er hat genauso wie der Fünfer 100% Rendite erwirtschaftet. Er hat das Startkapital verdoppelt. Und das ist ein wichtiger und ich würde auch behaupten wollen, seelsorgerlicher Aspekt. Wir vergleichen einander. Ich gucke jetzt gerade mal meinen Freund Dave an. Ja, wir battlen uns zum Glück nicht. Dem Herrn sei es gedankt. Aber wenn wir jetzt anfangen würden, unsere Wirksamkeit als Verkünder des Wortes miteinander zu vergleichen, wären wir schon voll in einer ganz normalen menschlichen Falle. Und der Herr sagt, Dave hat seine Talente bekommen, ich habe meine Talente und wichtig ist, dass ich meine Talente sofort, unverzüglich und mit maximalem Einsatz einbringe. Und ob er doppelt so viel hat oder 2,5 mal so viel wie ich oder vielleicht nur die Hälfte oder 40%, das ist seine Sache. Was geht mich das an? Gehe hinter mich, Satan, um mal Jesus zu zitieren. Dieses Vergleichen untereinander, das haben schon die Jünger hingekriegt. Und das sollten wir untereinander nicht tun. Und auch in diesem Gleichnis geht er noch drauf ein. In Matthäus 20 gibt es ein längeres Gleichnis, das ich eigentlich auch vorlesen lassen wollte, aber ich habe es aus Zeitgründen jetzt wegreduziert. Ich hoffe, dass die meisten von euch kennen. Da geht es um einen Hausherrn, der ganz früh morgens losgeht, um auf dem Markt Arbeiter anzuheuern, Tagelöhner. Die haben keinen Dauerauftrag, so wie wir, dass wir 40 Stunden die Woche arbeiten und das ganze Jahr, sondern morgens wird man angeheuert, wenn man Glück hat, und arbeitet einen Tag, am Ende gibt es dann Knete. Und der Jesus erzählt das relativ ausführlich, dass er ganz früh morgens Leute einstellt und sagt, okay, einen Tag arbeiten kriegst du einen Denar Gehalt dafür. Und dann eine Stunde später geht er nochmal, stellt wieder Leute ein und dann ein paar Stunden später geht er nochmal ein, das geht den ganzen Tag über und eine Stunde vor Feierabend stellt er nochmal jemanden ein. So, und als dann Feierabend ist, die große Tröte geblasen wird oder geklingelt, wie auch immer, kommen alle und freuen sich darüber, ihren Tageslohn zu haben, wollen schnell noch zum Bäcker rennen, um das Brot für den Tag zu kaufen, denn oft lebte man von der Hand in den Mund damals. Und dann geht das große Ding los. Die morgens angestellt wurden, kriegen ihren Denar wie versprochen. Und als es dann auf die anderen Leute zugeht, bis zu dem, der nur eine Stunde gearbeitet hat, während alle anderen diese Tageshitze aushalten mussten, der Typ, der nur eine Stunde gearbeitet hat, kriegt auch nur einen Denar. Und da geht's innerlich los. Oh, wie ungerecht, ist ja voll unfair. Und der Text sagt auch ganz klar, die Typen hatten echt gehofft, dass sie mehr Geld bekommen. Und da sagt der Herr, ey, heute Morgen haben wir einen Vertrag miteinander geschlossen. Einen Tag arbeiten, ein Denar, was auch der übliche Tageslohn war. Was guckst du mich böse an, weil ich dem, der nur eine Stunde gearbeitet habe, weil ich dem gegenüber gnädig bin, gütig bin? Warum bist du neidisch? Du hast doch bekommen, was dir zusteht. Jetzt lass mich doch dem geben, was ich ihm geben will. Das ist das, was in Matthäus 20, 1 bis 16 steht. Und der Herr in beiden Gleichnissen ist unser Herr Jesus Christus, der mit diesen Gleichnissen sein Wesen beschreibt. So wie er entlohnt, belohnt, oder lassen wir uns mal gleich mal auf den Punkt bringen, wie gütig er ist. Er entscheidet sich, nicht pro rata temporis zu zahlen, das ist ein juristischer Begriff aus dem Arbeitsrecht, in Abhängigkeit von der Menge von Tagen wird das Gehalt reduziert oder gezahlt. In Matthäus 25 stellt sich unser Herr Jesus als ein harter Herr vor und in Matthäus 20 als ein gütiger und gerechter Herr. Und obwohl die beiden Tageslöhner, der morgens gearbeitet hat und der in der letzten Stunde angeheuert wurde, obwohl sie einen unterschiedlichen Ergebnisbeitrag geleistet haben, kriegen sie beide den gleichen Lohn. Der Letzte hat kaum was beigetragen. Alle bekommen den gleichen Lohn. Aber der in der letzten Stunde dazu kam, der konnte ja auch nicht mehr beitragen. Der stand den ganzen Tag am Marktplatz. Aber er wurde nicht vorher eingestellt. Er konnte gar nicht mehr leisten. Und merke nur, wenn man sich das anguckt, das entspricht nicht unserem Gerechtigkeitsempfinden. Wir können es ja mal Herrn Wieselski schicken, den Test, und fragen, ob er das in die aktuellen Tarifverhandlungen, Wieselski gehört zur Gesellschaft Deutscher Lokomotivführer, die sich gerade mal wieder mit der Bahn kloppen, könnten wir ja mal der Lufthansa schicken, ob das nicht ein Modell wäre, egal wie lange jemand arbeitet, gleicher Lohn. Das wäre ziemlich kommunistisch oder sozialistisch, keine Ahnung, wie das wäre. Aber das ist nicht so, wie wir eigentlich denken. Aber diese Gleichnisse sind keine Arbeitsanweisungen für Arbeitsrechtler oder für Geschäftsführer, sondern es geht darum, wie Gott mit uns umgeht. Ob du dich in deinem 75. Lebensjahr bekehrst, vielleicht noch 3 Jahre deinen lieben Herrn Jesus erst kennenlernst, bevor du Nachbarn davon erzählst und dann ins Himmelreich kommst, du wirst das gleiche Himmelreich kriegen, das gleiche schöne Himmelreich bekommen, wie derjenige, der mit Kindesbeinen schon von Mama und Papa im Glauben großgezogen wurde, sich dann als Teenie bekehrt, als Twen vielleicht nochmal irgendwie bekehrt, aber sein ganzes Leben für den Herrn einbringt. Beide kriegen einen Lohn, weil dem einen wurde die Ewigkeit verheißen und dem anderen wurde die Ewigkeit verheißen. Und genauso mit jemandem, der vielleicht mit jungen Lebensjahren stirbt, bekehrt sich mit 14 und macht einen Motorradunfall mit 20. Der hat nur 5 Jahre für den Herrn dienen können, während Wolfgang Andler Jahrzehnte für den Herrn gedient hat. Und beide kriegen nicht einen ungerechten Lohn. Beide kriegen den tollen gleichen Lohn. Und das ist die Güte unseres Herrn. Und daran müssen wir denken. Ganz kurz zu dem Einer. Wie gesagt, der Einer ist ein bisschen schwierig. Ist es ein gläubiger Mensch? Ist es einer, der seinen Herrn überhaupt nicht kannte und deswegen kein Gläubiger ist? Kann irgendjemand anders klären. Ich habe mich am Ende meine Meinung, aber ich will sie hier gar nicht groß vorstellen. Der spannende Punkt ist, dass dieser Einer das Geld nicht etwa verprasst hat, hat das Talent genommen und hat sich erstmal gut gehen lassen. Das kennen wir aus einem Gleichnis mit 2 Söhnen, wo der eine sich das Erbe auszahlen lässt und das ganze Geld verprasst. Das macht der Mann hier gar nicht. Er hat das Geld nicht veruntreut und trotzdem wird er nicht als guter und treuer Knecht bezeichnet. Das war das Lob für die beiden, für den 5er und der 2er. Du guter und treuer Knecht. Er hat nicht veruntreut und kriegt trotzdem nicht das Attribut treu. Wir hätten das verstanden, wenn es heißt, du böser Knecht, wenn er das Geld veruntreut hätte. Aber hat er nicht. Was hat dieser Mann gemacht? Er ist mit dem Status quo zufrieden gewesen. Okay, habe ich hier. Ich buddle das ein. Das ist nichts Komisches. Also damals gab es keine Banken mit Schließfächern. Damals hatte man keine, die meisten Leute hatten keine befestigten Häuser, wo man Schätze sicher verwahren konnte. Man musste es einbuddeln. Deswegen auch dieses Gleichnis, dass irgendeiner da über einen Acker läuft, rumbuddelt und plötzlich eine kostbare Perle findet. Das klingt für uns ja komisch. Aber naja, wenn du was verstecken wolltest vor dem Zugriff von Dieben, hast du es eingebuddelt. 17 Schritte hinter der Erle, 18 Schritte Richtung Enten, quakende Ente. Da ist dann das Versteck. Und er hat's eingebuddelt und hat gesagt, das ist okay. Und das mag in unseren Augen nachvollziehbar sein. Er hat kein Risiko eingegangen. Die anderen haben gehandelt. Hey, die hätten ja auch Geld verlieren können. Ich wäre dem Herrn so dankbar, wenn er noch eine 4. Person eingebracht hätte. Den 4er, der 4 Talente bekommt und am Ende ihm 3 Talente zurückgibt. Also der einen Verlust gemacht hat beim Handeln. Macht das Gleichnis nicht, aber wäre spannend. Ich habe eine Meinung, wie der Herr mit ihm umgegangen wäre. Aber das ist nicht in der Bibeltext, deswegen darf ich es jetzt nicht sagen. Wie den 5er und den 2er. In unseren Augen ist es nachvollziehbar, was der Einer macht. Bloß kein Risiko eingehen. Sicher ist sicher. Safety first. Aber in den maßgeblichen Augen unseres Herrn ist das Böse. Das Anvertraute nicht zum Ziel des Auftraggebers einzusetzen. Und auch wenn es in Vers 1, also im ersten Vers unseres Abschnittes nicht ganz deutlich dran stand, was sie denn damit machen sollen, aber der 5er und der 2er, die wussten ganz genau, der Herr gibt uns dieses Kapital, damit wir damit wirtschaften und Frucht bringen. Und zwar so viel, wie es uns möglich ist. Das war den beiden klar. Und der dritte Knecht, der 1er, der sagt, ich kannte dich, ich wusste, dass du ein harter Herr bist. Und wir merken, er kannte ihn überhaupt nicht. Denn wenn er ihn gekannt hätte, hätte er wenigstens das Geld in die Bank gegeben und hätte so minimalen 1,25% Zins eingefahren. Immerhin, das wäre das Minimum gewesen, aber nicht mal das Minimum, was wirklich risikofrei gewesen wäre, hat dieser Mann gemacht. Und deswegen ist er nicht nur böse, sondern auch faul. Da muss er dann seine Wechseln zu den Bankern hin anstehen. Faulheit als Gegensatz zu Treue. Die ersten beiden zeichnet Treue aus, weil sie sich sofort an die Arbeit machen und weil sie versuchen, das Maximum mit dem aus dem Anvertrauten herauszuholen. Und nochmal wohlgemerkt, ein relatives Maximum. Jeder so, wie er kann. Eine Stunde gearbeitet, 8 Stunden gearbeitet, 2 Talente bekommen, 5 Talente bekommen. Relativ. Aber der Einer versagt völlig. Kommen wir nochmal zu dem Fünfer und dem Zweier zurück. Ich hatte ja gesagt, dass das Wort Talent nicht sofort in eurem Kopf übersetzt werden sollte mit Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen. Es geht um etwas ganz Allgemeines. Der Herr gibt seinen Leuten etwas, mit dem sie arbeiten sollen. Im Gleichnis gibt er ihnen Geld, wo sie mit wirtschaften sollen. Aber ich glaube, dass noch ein anderer Aspekt aus diesem Gleichnis für uns deutlich wird. Die 3 Männer erhalten unterschiedlich viel Kapital. Sie sind nicht alle gleich. Ganz bewusst gibt der Herr dem einen 5 und dem anderen in Anführungsstrichen nur 2 und dem letzten in Anführungsstrichen nur 1. In Gemeinden macht sich manchmal so breit, wir sind alle gleich. Im Hinblick auf die Rettung, Amen. Männer und Frauen mit dem gleichen kostbaren Blut gerettet haben die gleiche kostbare Lösung, das gleiche kostbare Erbe, die Ewigkeit, Punkt, 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 Punkt. Das ist aber nur eine Facette des Christseins. Im Hinblick auf den Dienst auf den Erden sind wir, und das zeigt doch auch die Lebenspraxis, oder? Da müssen wir doch nicht irgendeinem komischen Ideal nachfolgen, was niemand praktizieren kann. Wir sind unterschiedlich ausgestattet vom Herrn. Wir lesen mal 2 Bibelstellen und jetzt kann derjenige bitte die Hand heben, der 1. Korinther 12 hat. Der Wolfgang. Der Wolfgang wird gleich 1. Korinther 12, die Verse 11 und 18 lesen. 1. Korinther 12, die Verse 11 und 18.
Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat.
Danke, Wolfgang. Vers 11. Der Heilige Geist gibt aus, wie er will. Der Heilige Geist entscheidet, wem er wie viel gibt. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist eine aktive Person. Er ist nicht nur einfach so eine Kraft, die irgendwo rumwabert, sondern es ist eine Person des dreieinigen Gottes, der einen eigenständigen Willen hat und den auslebt und deswegen er dem einen Christen solche Menge von Gaben gibt und dem anderen Christen eine andere Menge. Er teilt so aus, er teilt besonders aus, wie er will. Und ich denke, das ist auch der Geist Gottes, das steht jetzt nicht ausdrücklich drin, aber Gott sagt auch, wer welche Rolle am Leib Christi ausführt. Da ist der eine der Kopf, der andere der Fuß, der andere die Hand. Und die Hand macht nicht das, was das Auge macht. Definitiv nicht. Wir sind gleich in unserem Wert durch Christi Blut. Wir sind unterschiedlich in unseren Begabungen, in unseren Fähigkeiten und, das füge ich ganz bewusst ein im Hinblick auf unsere Rollstuhlfahrer zum Beispiel, auch in unseren Beschränkungen sind wir unterschiedlich. Ja, wir denken immer positiv an Gaben. Ja, er hat mir die Gabe des Lehrens gegeben, er hat mir die Gabe des so und so gegeben. Aber Gott schreibt in unser Leben, das habe ich letztes Jahr ausführlich mit euch behandelt, er schreibt auch die belastenden Sachen in unser Lebenstagebuch, dass wir nicht so mobil sind, wie wir es vielleicht gerne wären. Dass wir vielleicht nicht so eine eloquente Art des Redens, so eine Redesprache haben wie andere, sondern eher so ein bisschen stottern, uns verhaspeln und nicht richtig vorankommen. Gott gibt uns die Gaben, die positiven Gaben, genauso wie die als negativ empfundenen Gaben. Und das macht er, wie es will. Und dabei hat der Heilige Geist die gesamte Gemeinde vor Augen und gestaltet diese Gemeinde. 2 Augen, nicht 5. 2 Füße, nicht 100. 1 Nase. Und das Schienbein kann irgendwas, zumindest beim Fußball, was das Nasenbein nicht so gut kann. Und so orchestriert Gott den Leib namens Gemeinde. Und das gilt sowohl für die Ortsgemeinde, wie hier Marlow oder in Berlin irgendwelche Gemeinden. Und es gilt auch für die Universalgemeinde. Also das, was zum Beispiel in ganz Deutschland, was in der ganzen Welt an Begabungen da ist. Wir müssen uns nicht mit Grace Community Church in Sun Valley, California vergleichen. Gott hat denen Gaben gegeben und Beschränkungen und er gibt uns Gaben und Beschränkungen. Warum sollen wir uns da betteln? Ich muss mich auch nicht mit der Baptistengemeinde hier in Blankenfelde vergleichen. Gott gibt denen die Gaben und die Beschränkungen, er gibt uns Gaben und Beschränkungen. Aber Gott kümmert sich als allwissender Gott. Und deswegen diese Talente, von denen hier im Gleichnis die Rede ist, das können sein Kraft, das kann Intellekt, das kann Bildung, Vermögen sein. In der einen Gemeinde sind lauter junge, kräftige Jugendliche, die bei jeder Aktion mit anpacken, wenn sie pünktlich kommen. Und in der anderen Gemeinde, da kränkelt's vor sich hin. Meine Urgemeinde, die Freibergstraße, war lange Zeit sehr überaltert. Da war eigentlich nur noch Rentner und Pensionäre. Ich kenne andere Gemeinden, die es mittlerweile nicht mehr gibt, wo du als Prediger eingeladen wurdest und du hattest einen Seniorenclub vor dir. Nicht abwertend gemeint, überhaupt nicht. Aber du merktest, wenn es darum geht, wollen wir nächsten Sonntag auf dem Winterfeldplatz evangelisieren, da haben dann vielleicht zwei Treue noch die Hand gehoben. Wer könnte mich denn abholen? Und das ist eine Limitierung, die diese Gemeinde hat. Und da werde ich nicht über sie urteilen, sondern nur sagen, ach ja, schenkt da noch mal Kraft rein. Oder in dem Fall haben sie sich dann mit der Hohen Staufenstraße, glaube ich, fusioniert. Und das war dann auch okay. Und all das macht der Heilige Geist. Der Herr gibt die Gaben. Und weil er der Geber ist, das vielleicht noch mal als ganz wichtiger, aber als Nebensatz formuliert, weil der Herr immer der Gebende ist, darf niemand von uns stolz sein. Auf die Kraft, auf die Jugend, auf die Power. Fähigkeit, auf die Eloquenz, auf die Bildung, auf die Ausbildung, die man vielleicht genossen hat. Und für denjenigen, der unter sich sagt, naja, ich bin eher so ein schwaches Lämpchen. Ja, nicht der grellende Feind. John Piper-mäßig unterwegs oder Michael Kotsch, ist ja eine Wundermaschine, dieser Mann, ja. Du kannst Michael Kotsch auf eine Bühne stellen und auf dem Weg nach vorne fragt er dich, Ansgar, welches Thema war denn heute dran? Und dann sagst du ihm das Thema. Und wie viel Zeit habe ich? 45 Minuten. Und der Mann hält dir einen super gestochenen Vortrag innerhalb von 44,5 Minuten. Super. Der kann kein Skript benutzen, weil er richtig, wie er sehbehindert ist. Also der, wenn er Bücher liest, hat der da weiß ich was für Lupen vor den Augen. Kann auch nicht auf dem Skript lesen, aber Gott hat ihm die Fähigkeit gegeben, schöne, gute, durchdachte, tiefdringende Vorträge zu halten, als wenn du nur also beim Automaten E1 eingibst und da kommt ein Twix unten raus und bei B5 kommt eine Cola rausgekullert. Aber damit müssen wir uns nicht vergleichen. Ich will nur sagen, es gibt manchmal Leute, wo wir sagen, boah, wenn ich doch so wäre, aber ich bin nur so ein kleines Lämpchen. Und für die kleinen Lämpchen, vielleicht sollte ich sagen, für uns kleinen Lämpchen, möchte ich Spurgeon zitieren. Prediger, schon länger tot. Es gibt kleine Aufgaben und Gott will hierfür keine bedeutenden Leute haben. Ich fand diesen Ansatz von Spurgeon total faszinierend. Es gibt im Reich nicht nur große Aufgaben, sagt er, sondern es gibt auch kleine Aufgaben. Und in den kleinen Aufgaben will er gar nicht die großen Leute haben, sondern er will kleine Leute haben. Es gibt Arbeitsbereiche mit wichtigen Pflichten und er stattet Menschen mit dazu passenden Nerven und Kräften aus. Da ist ein junger Mensch fähig, in einer armen Schule zu helfen. 2 Jahrhunderte her, ja? Deswegen Armenschule. Wenn er eine größere Begabung hätte, würde er diese Arbeit verachten und die Armenschule wäre ohne diesen tüchtigen Lehrer. Also, ihr Lieben, wenn ihr denkt, ich bin nicht so wie und ihr nennt dann irgendwelche Top 5 in eurem geistlichen Karrierehandbuch, überlegt, ob ihr nicht einfach genau die Stelle ausfüllt, an die der Heilige Geist euch auch haben will, weil ihr dort eine Lücke füllt. Mit Blick auf Gabi. Ich hatte vor 4 Wochen, 5 Wochen eine Operation und ich war sowas von froh, ambulant operiert zu werden. Haben da einen riesen Schlitz gemacht in meinem Körper, so 9 Zentimeter, haben ein Tennisnetz eingebaut, wieder alles zugenäht und ich durfte sofort nach Hause. Und ich war so froh, nicht im Krankenhaus zu sein, weil ich hasse Krankenhausaufenthalte. Nicht, dass du Krankenhausaufenthalte liebst, das will ich nicht sagen. Aber warum hasse ich Krankenhausaufenthalte? Da sind noch 3 andere in meinem Zimmer und mit denen muss ich mich unterhalten. Ich will mich nicht mit anderen unterhalten. Und jedes Mal, wenn ich höre, Gabi hat geredet, Gabi hat Buch, Gabi hat das gegeben, sage ich, schön. Schön, dass du das machst. Ich bin nicht der Typ, der im Krankenhaus evangelisiert. Lissy war in der Klinik reha-mäßig und hat dort auch den einen oder anderen Christen oder mindestens einen kennengelernt. Und das war zum Segen für sie. Von daher, grummelt nicht über das, wo Gott euch hinstellt, sondern überlegt, wie ihr dort maximal geben könnt, was für den Herrn dort gebracht werden kann. Im Gleichnis, nächste Beobachtung, und glaube ich auch letzte Beobachtung, im Gleichnis neidet der Zweier dem Fünfer nichts. Ist interessant, der Fünfer kriegt 5, der Zweier steht da und werden ihm da 2 Geldboxen hingestellt. 5, 2, hey, warum 2? Dann packen rein. Nein, das läuft einfach. Okay, ich will das Gleichnis auch nicht übergehen. Gleichnisse sind verkürzte Darstellung, aber ich finde es sehr spannend und ich glaube, dass es auch wichtig für uns ist. Lasst uns genügsam sein. Lasst uns nicht schauen auf die Gaben, die der andere hat und die wir selbst auch gerne hätten, sondern lasst uns dankbar sein für die Gaben, die wir haben und überlegen, wie wir die sofort und unverzüglich zum maximalen Erfolg unseres Herrn einsetzen können. Ich habe diesen Fehler einmal gemacht. In meiner alten Gemeinde hatten wir lange Zeit als Älteste ehrenamtlich gedient und irgendwann haben wir gemerkt, die Gemeinde wächst und wächst. Wenn du auf 180, 200 Leute zugehst, ist es mit Ehrenamtlichen schon schwieriger, gerade in der Leitungsebene. Und wir haben deswegen damals 2 unserer Brüder teilzeitlich angestellt in der Gemeinde. Einer war Jürgen Fischer, ist, denke ich, vielen von euch bekannt. Jürgen Fischer war teilzeitlich angestellt und ich war weiterhin ehrenamtlich. Jürgen hatte mehr Zeit. Ich hatte noch einen normalen Job. Jürgen hatte mehr Zeit. Und der hat dann Aktionen in der Gemeinde angeleiert und ich merkte, wie bei mir die Eifersucht hochkommt. Und ich habe dann irgendwann Jürgen angeflaumt. Das kennt keiner von euch, dass ich irgendwann anflaume. Ich bin ja immer liebreizend. Aber ich habe ihn angeflaumt und gesagt, ey Jürgen, lass uns anderen auch noch eine Chance als Älteste zu dienen. Da hat der Zweier dem Fünfer geneidet. Jürgen musste, weil ihm viel anvertraut war, also mehr Zeit anvertraut war, auch mehr bringen. Das ist seine Verantwortung mit seinen 5 Talenten gegenüber seinem Herrn. Und ich, der vielleicht nur 2 oder 0,0001 Talente hatte, der muss darauf gucken. Ich denke, es passiert sehr schnell. Spurgeon bringt das auch als Beispiel. Spurgeon ist ja ein Praktiker, der auch sehr nah an den Gemeindegliedern war. Und vor 200 Jahren schrieb er, ihr werdet bemerken, dass der Mann mit den 2 Zentnern mit demselben Vertrauen zu seinem Herrn kam, wie der mit den 5. Herr, du hast mir 2 Talente anvertraut. Siehe da, ich habe mit ihnen 2 andere gewonnen. Spurgeon guckt darauf, mit welchem Vertrauen der Zweier auf seinen Herrn zukommt. Und er sagt, das ist das gleiche Vertrauen wie der mit den 5. Wir gucken immer nur darauf, dass das Lob an den Zweier und den 5er das gleiche ist. Aber spannend ist, mit welchem Glauben der Zweier und der 5er auf ihren Herrn zu gehen. Und beide sagen genau das Gleiche. Sie haben beides gleiche Vertrauen. Spurgeon sagt, ich glaube sagen zu können, dass der Mann, während er mit seinen 2 Zentnern handelte, oft auf seinen Nachbarn mit den 5 Zentnern geschaut und gesagt hat, ach, wie gerne möchte ich so viel tun können wie mein Nachbar. Er hat 5 Zentner zum Handeln. Wie viel kann er im Jahr gewinnen? Oh, könnte ich doch auch so viel tun. Oft wird er gebetet haben, vermutet Spurgeon, oh Gott, gib mir mehr geistliche Gaben, mehr Gnade, dir zu dienen, denn ich möchte gerne mehr tun können. Und wenn er sich niedersetzte und sein Tagebuch las, dachte er, ach, dieses Tagebuch sagt nicht viel. Es steht kein Bericht darin über eine Reise durch 50 Länder. Ich kann nicht berichten, dass ich wie Paulus von Land zu Land gereist bin, um das Evangelium zu predigen. Nein, ich hatte nur in dieser kleinen Gemeinde zu bleiben. Bin fast verhungert in der Arbeit für diese Leute. Und wenn in einem Jahr 10 bis 12 zur Gemeinde dazu kamen, heil nicht, so war das schon viel. Ich habe gehört, dass Bruder so und so das Vorrecht hat, der Gemeinde jährlich 200 bis 300 hinzuzutun. Könnte ich das doch auch. Wenn ich in den Hommel komme, werde ich heimlich durch die Tür kriechen müssen, während es ihm durch die Gnade gestattet ist, selbstbewusst mit seinen Garben einzutreten. Ich habe es nicht komplett kopiert, deswegen kommt die Fortsetzung noch kurz hier. Spurgeon fasst zusammen, dass das ein falscher Glaube ist, wenn man so redet. Er sagt, halte inne, kleiner Glaube. Der Herr wird dich so nicht behandeln. Wenn es mit dir zum Sterben geht, also wenn du bald sterben wirst, wirst du durch seine Gnade mit deinen 2 angewandten Zentnern mit demselben Vertrauen sterben wie dein Bruder mit seinen 10. Denn du wirst die liebliche Nähe deines Herrn erfahren und rühmen. Ich bin vollkommen in Christus. Christi Gerechtigkeit bedeckt mich von Kopf bis zu den Füßen. Und wenn ich auf mein vergangenes Leben zurückblicke, kann ich sagen, gelobt sei sein heiliger Name. Also gebt keinem kleinen Glauben in eurem Herzen Raum. Titus 2, Vers 14. Wer hat's? Herr Wojtek. Bei mir lautet die Überschrift, gute Werke sind übrigens nicht böse. Gute Werke sind übrigens nicht böse.
Titus 2, ja?
Ja. Hast du keinen Zettel von mir bekommen? Okay. Ich dachte. Dann liest Titus 2, Vers 14.
Was sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst sein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken.
Komplizierter Zusammenhang, ich will nicht den ganzen Text lesen, aber mir kommt es auf die Formulierung an. Gott hat sich ein Eigentumsvolk gekauft, das eifrig sei zu guten Werken. Wem habe ich den Zettel Johannes 15, Vers 8 gegeben?
Ja. Ja, Johannes 15, Vers 18. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.
Hat er vorgelesen, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr Frucht bringt? Nein, viel Frucht bringt. Gute Werke sind nichts Böses. Wenn Gott uns ausstattet dann mit einem Ziel, so wie der Herr die Leute ausgestattet mit Kapital, damit sie mit wirtschaften, so gibt Gott uns bestimmte Befähigungen, Fertigkeiten, Kenntnisse, Kräfte und Limitierungen, damit wir viel Frucht bringen. Und den Text, den Wojtek vorgelesen hat, das sollen wir eifrig tun. Werke bringen uns nicht ins Himmelreich. Das steht übrigens auch auf der Rückseite meines Pullis. Habt ihr den schon gesehen? Jesus plus nichts ist alles. Um ins Himmelreich zu kommen, Geschenk der Gemeinde, Christengemeinde Herborn, als Dank für einen Dienst, den ich da gemacht habe. Ich liebe diesen Pulli, ich liebe den Vers. Meine Frau sagt, der passt mir auf. Nur dass der Bauch passt nicht, aber alles andere passt. Also um ins Himmelreich zu kommen, brauchst du nichts anderes als Jesus. Dann hast du alles. Aber als Geretteter bist du gerettet, dazu eifrig zu sein, viele Werke zu bringen. Das sage nicht ich, sondern der Herr. Und wer nicht so handelt, der handelt böse und faul. Und auch das sage nicht ich, sondern der Herr. Der Dominik braucht jetzt das Mikrofon.
Ich lese aus 1. Petrus 4, Vers 10.
Stimmt, das wollte eigentlich ich ansagen. Sorry. Danke, Dominik. 1. Petrus 4, 10.
Ist aus der Elberfelder.
Jawohl.
Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes.
Danke, Dominik. Da steckt so viel drin. Das ist mein Lieblingsvers, habe ich Dominik auch gesagt. Der kriegt mein Lieblingsvers, weil da so viel Missionsbefehl für uns dran steht. Dient einander, nicht euch selbst. Ja, ist einer Pfingsttheologie ganz heiß, dass man sich Gnadengaben anhäuft, um selbst auferbaut zu werden. Eigentlich geht es bei den Gaben um andere, denen ich diene. Dient einander. Und dient als faule und böse Knechte, nein, als treue Verwalter. Und vor einem Verwalter wartet man, dass er Rechenschaft ablegen kann und dass er dann erklären kann, wie ist etwas passiert. Und deswegen glaube ich, dass der ausgedachte Vierer, von dem ich vorhin sprach, selbst wenn er bei seinen ernsthaften Bemühungen, wirtschaftlichen Erfolg für den Herrn zu bringen, Geld verloren hätte, hätte er vielleicht genau das gleiche Lob bekommen, weil er es wenigstens probiert hat. Nicht der absolute Gewinn war nämlich entscheidend, sondern dass er die Aufgabe sofort und so treu wie möglich versucht hat auszuüben. Und wenn dabei Mist passiert, wenn dir meine Predigt missklingt, wenn ein evangelistisches Gespräch völlig in die Hose geht und ein Streit endet, wenn eine Gemeindeleitungssitzung explodiert, weil vier Köpfe aufeinander knallen. Ich rede nicht von der hiesigen Leitung, ich komme aus einer anderen Ecke. Ja, wenn da mal richtig es Krach gibt, ja, wir bauen Mist, wir sind Sünder, wir sind nicht Gott. Deswegen glaube ich, dass der Herr dem Vierer, der am Ende nur 3 Talente zurückgeben kann, das gleiche Lob bekommt. Das ist aber eine These. Könnt ihr folgen oder nicht folgen? Wichtig ist, wir sind Verwalter. Dient einander als treue Verwalter. Und das Wichtigste in dem Vers war eine Zusage, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. An Christen adressiert? Jeder Christ hat nach diesem Vers eine Gnadengabe. Ja, Ansgar, welche Gnadengabe habe ich? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aber da steht, dass du eine hast. Und ich kann dich einladen, suche danach, strebe danach, diese Gnadengabe rauszufinden. Frage den Herrn. Und die Richtung, die du ahnst, in die geh einfach. Mit allem, was du schon erkannt hast, diene einfach sofort und unverzüglich und versuche, den maximalen Gewinn für deinen Herrn herauszubekommen. Anwendungen. Ich möchte am Ende verschiedene Aspekte nennen, die sich für mich aus Matthäus 25, das war unser Haupttext, Matthäus 20, das war das mit dem Tagelöhner, erste Stunde, letzte Stunde, und aus 1. Korinther 12 anbetreffen. 1. Korinther 12 war mit verschiedenen Körperteilen, die bestimmte Aufgaben haben, und der Heilige Geist entscheidet, wer wie viel bekommt. Ein Geschäftsführer, und damit meine ich nicht dich jetzt, Sven, ein Geschäftsführer irgendeines Unternehmens in Frankreich, da habt ihr, glaube ich, keine Filiale. Ein Geschäftsführer eines Unternehmens ist immer gut beraten, seinen untergebenen Fachkräften nur Rahmenbedingungen vorzugeben. Und nicht genau zu sagen, das musst du so machen, das musst du so machen, das musst du so machen, das musst du so machen. Sie sollen ihre Fachlichkeit, sie sollen das, was sie erworben haben an Fertigkeiten und Kenntnissen, einsetzen können. Der Geschäftsführer, der ihnen exakt vorschreibt, wie sie etwas machen müssen, betreibt etwas, was man in der Wirtschaft Micromanagement nennt oder Mikromanagement, kleindetailliertes Management nennt. Und jeder Unternehmensberater sagt dir, das ist Quatsch. Und warum? Naja, weil der Geschäftsführer in der Regel nicht die gleichen Talente hat wie die Fachkräfte. Ein Geschäftsführer braucht andere Talente, die die Fachkräfte wiederum nicht haben. Und vielleicht hat auch jemand über die Karriereleiter sich Fertigkeiten und Kenntnisse angeeignet. Er weiß also, was der Untergebene eigentlich machen müsste. Und trotzdem ist er gut beraten, wenn er dem anderen die Möglichkeit gibt, seine Gaben zum maximalen Nutzen des Auftraggebers einzusetzen. Nicht alle sind Kopf und nicht alle sind Fuß. Überleg dir, welche Rolle du wahrnimmst. Und ich habe jetzt hier ein betriebswirtschaftliches, ein weltliches Beispiel gebracht. Ist ganz böse von mir, oder? Nee, das hat der Herr in Matthäus 25 auch gemacht. Er hat ein ganz irdisches Beispiel genommen, um geistliche Wahrheiten zu vertreten. Und ich denke, dass wir in der Gemeinde auch an der Stelle aufpassen müssen. Auch innerhalb einer Leitungsmannschaft haben nicht die einzelnen Geschäftsführer, wenn wir jetzt mal wirtschaftlich denken, oder Vorstandsmitglieder die gleiche Ausstattung bekommen. Innerhalb einer Gemeindeleitung haben nicht alle Ältesten die gleiche Ausstattung bekommen. Vermutlich. Ich will jetzt nur über meine alte Gemeinde sprechen. Was Jürgen, Walli, Volker und Ansgar hatten, waren definitiv viele Gaben. Aber kaum einer hatte genau die gleichen Gaben wie der andere. Und das war unser Reichtum. Das war ein Reichtum. Und so haben wir fast 20 Jahre miteinander zusammenarbeiten können. Und warum? Weil jeder genau wusste, wenn es ums Thema Evangelisation geht, dann ist die Stimme von Jürgen deutlich lauter zu hören als die Stimme von Ansgar. Weil Ansgar evangelisiert nicht in diesem Sinne. Und wenn wir als Älteste reden, da sind wir zwar vom Rang, wenn man dieses Wort überhaupt verwenden möchte, ja, vom Rang sind wir gleich. Aber aufgrund der Gabe, dass Jürgen ein Herz für Evangelisation und Mission hatte, haben wir gesagt, wenn er was vorschlägt, dann werden wir anderen uns das anhören. Wir werden auch vielleicht den einen oder anderen Gedanken äußern. Aber seine Stimme hat mehr Gewicht. Und wenn es um Seelsorge geht, war es der Walli. Und wenn andere Themen waren, waren es andere Älteste. Und das hat uns beflügelt, indem jeder nicht nur auf seine, wie viele Streifen habe ich hier oben oder an meinem Ärmel? Welche Rangabzeichen habe ich? Wie viele Jahrzehnte stehen in meinem Personalausweis an Lebensdauer? Sondern was hat der Herr dem anderen gegeben? Und ist es für mich vielleicht demütig, also ist es angemessen, demütig zu sagen, du, der hat einfach mehr Ahnung. Ich lass ihn mal machen. Innerhalb bestimmter Dinge. In einem bestimmten Rahmen. Und deswegen als die nächste Überschrift Zurückhaltung, zu der ich euch einladen möchte. Aus dem Wissen, dass der eine Gaben hat, die ich vielleicht nicht habe, ergibt sich für mich ganz logisch eine gewisse angemessene, selbst auferlegte Zurückhaltung. Dieter Nuhr, einer der, wenn nicht sogar der deutsche Comedian, hat einmal in einem seiner durchaus kritischen Kommentare gesagt, in Deutschland gibt es das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Das ist ein wichtiges Grundrecht und dafür stehen wir alle ein. Meinungsfreiheit heißt, dass jeder in diesem Land zu allem und jedem eine Meinung haben darf. Meinungsfreiheit heißt in diesem Land auch, dass er diese Meinung vertreten darf. Das war jetzt nicht Dieter Nuhr, das war nur die Vorbereitung. Und der nächste Satz war Dieter Nuhr. Ich lasse mal seine fluchenden Aspekte, die er damit in dem Satz drin hatte, jetzt mal weg. Verflixt nochmal. Das heißt aber nicht, dass du auch immer zu alles und jedem deine Meinung äußern musst. Wir als Menschen, und gerade wir als Demokraten oder in einer Demokratie aufgewachsen sind, es gewohnt, dass wir uns zu allem und jedem eine Meinung bilden und sie auch raushauen. Ja, und wenn es die Uli-Stein-Flagge ist, ich bin dagegen. Kennt ihr noch Uli Stein? Ach, auch für alles Oldschool vermutlich. Gibt es so einen Zeichentrick-Zeichner. Wir haben Meinungen, das ist normal. Aber vielleicht ist es auch eine selbst auferlegte Zurückhaltung, nicht zu allem, was jemand anderes mit einer anderen Gabe anstellt, dazu auch die Meinung zu äußern. Sondern zu sagen, ich stehe und falle vor meinem eigenen Herrn. Das soll mein erstes Anliegen sein. Und wie der Herr mit dem anderen umgeht, Das ist das des Herrn Angelegenheit. Wir müssen nicht zu allem unsere Meinung sagen. Du darfst sie haben, ich verbiete sie dir nicht. Aber musst du sie dann auch immer äußern. Daniel Willoughby haben wir auf der Gemeindefreizeit vor einem, zwei Jahren kennengelernt. Daniel Willoughby hat mich vor 20 Jahren versucht, in sein Boot der Gebärdensprache reinzubringen. Er wollte, dass ich auch Gebärdensprache lerne, weil er kann nur die amerikanische Gebärdensprache und ich sollte sie auch lernen. Das hat mich überhaupt nicht angemacht. Und Daniel war so begeistert von Gebärdensprache. Für mich war das der Tick von Daniel, aber ich finde es toll, dass er diesen Tick hatte. Da hat der Herr ihm etwas aufs Herz gegeben, er hat diese Sprache gelernt und er hat an die Bibelschule ganz, ganz viele Gehörlose geschickt, die teilweise in meinem Unterricht saßen. Ich habe unterrichtet, links und rechts, zwei Übersetzer, die parallel meinen lustigen Bibelkundeunterricht übersetzt haben. Er hat ein Netzwerk zu Christen aufgemacht, das ich nicht mal kannte. Toll. Sein Dienst. Und jetzt ist er aus Südafrika zurück, ist in der Eckstein-Gemeinde. Und was gibt es in der Eckstein-Gemeinde? Es gibt einen eigenen Hauskreis für Gebärdensprachler. Wir hatten in unserer alten Gemeinde eine Linda, nicht deine Linda, eine andere Linda, und die hatte vom Herrn den Wunsch geschenkt, Hospizarbeit zu machen. Jetzt durch die Ereignisse der letzten Wochen weiß vermutlich fast jeder, was ein Hospiz ist. Also wo die letzte Lebensphase begleitet wird, bis jemand verstirbt. Wir dachten, boah, das ist ja überhaupt nicht die Art, wie unsere Gemeinde unterwegs ist. Und das Hospiz mit Senioren hatten wir als eher jüngere Gemeinde nichts zu tun. Aber der Herr hat es ihr gegeben. Und wir Ältesten haben gesagt, wenn das der Wille des Herrn ist, dass du es machst, geh los. Wenn du Unterstützung brauchst, musst du es uns sagen. Wir werden nicht drauf kommen. Aber wir lassen sie mit ihren Talenten loslaufen. Andere wollten eine neue Gemeinde gründen, haben da eine Kneipe gekauft, neu renoviert. Das Schwarze Brett hieß diese Gemeindegründung. Wir haben 2 Jahre reingesteckt, am Ende ist nichts mehr raus geworden. Aber der Herr hat sie diesen Weg gehen lassen. Uhr, sagt diese lästige Uhr. Wir als Gemeinde müssen lernen, damit umzugehen, dass der Heilige Geist Gaben austeilt, wie er will, und dass diese Leute dadurch bestimmte Fähigkeiten, Gedankengänge haben, vielleicht auch bestimmte Zielsetzungen, die wir nicht haben. Wie ich das an mir und Jürgen brachte. Wenn Jürgen evangelistische Themen hat, hat mich das nie vom ersten Blick angemacht. Ich war nie so begeistert. Ich dachte, ah nee, lass uns lieber die Südberliner Gemeindebibelschule gründen. Das war mein Amt, Lehre. Ja? Lass uns die Gemeindebibelschule machen. Da steckt doch Musik drin und er will seine Evangelisation haben. Und die Frage ist nicht das Oder, sondern das Und. Er sollte seins machen und ich meins. Und damit, das wünsche ich mir sehr, dass Gemeinde das lernt. Ein Punkt noch. Dann bin ich fertig. In Epheser 4, Vers 11 wird auch von Gaben gesprochen. Da geht es aber nicht um die Gabe in diesem Sinne etwas, sondern Menschen werden als Gabe bezeichnet. Bisher haben wir ja über Gaben gesprochen, die einem Menschen gegeben werden. Epheser 4, 11 spricht von Menschen, die eine Gabe sind. Und an wen? An die Gemeinde. Denn er hat der Gemeinde gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Die sollen 2 Dinge machen. Die sollen die Gemeinde zum Dienst ausrüsten und den Leib Christi auferbauen. Gott gibt also nicht nur dem Menschen eine Gabe, sondern es gibt Gemeinde, der Gemeinde eine Gabe in einer Person, in mehreren Personen. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Menschen wird von Gott auferlegt, du bist für die Auferbauung der Gemeinde zuständig. Du bist für das Wachstum der Gemeinde zuständig. Und wenn du nicht zu dieser Gruppe derer gehörst, dann wirst du vielleicht manches Ziel dieser Leute nicht nachvollziehen können. Warum ist dem das so wichtig? Naja, weil er von Gott eine Last auferlegt bekommen hat. Ein Talent, von dem er weiß, dass er am Ende Rechenschaft darüber ablegen muss. Und wenn eine Gemeinde dem im Weg steht, dass ein Mensch seine Gabe, die er von Gott bekommen hat, also nicht eine ausgedachte, keine Fantasiegabe, sondern ein Mensch definitiv vom Heiligen Geist eine Gabe bekommen hat und eine Gemeinde dem im Weg steht, dann schadet sie A, dem begabten Menschen, und sie schadet sich selbst. Was ist, wenn Gemeindemitglieder, Gemeindeleitungen oder die Gemeinde als Ganzes einem Begabten keinen Wirkungsraum einräumt? Gott sagt, ich stelle dich in diese Gemeinde, damit du der Gemeinde beim Wachstum hilfst. Und die Gemeinde sagt, nee, wollen wir nicht. Da schadet sich die Gemeinde, oder? Ja, ist so, als wenn die Tomatenpflanzen im Garten sagen würden, nee, wir drehen mal nur die Wasserhahn ab. Wir brauchen kein Wasser. Kluge Entscheidung. Oder wenn man an dieser Person rumkrittelt. Also ich würde das ja ganz anders machen. Ich habe zwar deine Gabe nicht, aber ich würde das ganz anders machen. Damit kann man auch Wasser abgraben. Im Bild von Matthäus 25, man buddelt das Anvertraute ein. Wir haben ihn nicht umgebracht. Wir haben ihn einfach nur eingebuddelt. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann kann er ihn gerne ausbuddeln. Dann ist er so, wie er war. Aber man schadet auch dem Einzelnen, dem, der begabt ist, weil er sich nämlich in einem Konflikt befindet. Gott gibt ihm eine Begabung. Er soll als treuer Verwalter damit den anderen dienen und die lassen ihn nicht. Diesen Konflikt kann ein Menschen mindestens zerreiben, wenn nicht sogar zerreißen. Und deswegen fasse ich zusammen und es tut mir echt leid. Ich wollte eigentlich eine kürzere Predigt halten, habe ich gestern meiner Frau gesagt. Es klappt nicht. Ich kann alles nur nicht lang. Kurz. Zum Mitnehmen. Zwei Dinge. Gaben bringen Verantwortung mit sich. Das als Überschrift. Und deswegen die Frage an dich. Welche Gaben hast du bekommen? Bringst du sie unverzüglich ein? Ist es dein Ziel, das Beste aus deinen Gaben zu machen? Und hörst du auf, dich mit anderen zu vergleichen? Und zweitens, wo siehst du die Gaben, die der Heilige Geist anderen gegeben hat? Unterstützt du oder hinderst du? Amen. Ah, first of all, come on.